Hallo und herzlich willkommen zum Sommer-Special, Folge 3. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch alle Jorge González im Kopf, wie er 3 sagt und 4 hochhält. 3. Ich kann einfach die Zahl 3 nicht mehr normal sagen. Naja, wie auch immer. Herzlich willkommen zum Sommer-Special. Unser Weg, die kleine Sommerpause zu überbrücken dieses Jahr und nicht wie alle anderen Podcaster sich 3 Monate lang einen faulen Lenz zu machen, sagt man das so, whatever, sondern wir senden dieses Jahr durch und machen ein paar Sommer-Spezialfolgen. Die letzten beiden habt ihr hoffentlich schon gehört und dieses Mal wird es etwas anders aussehen. Es geht nicht um Ferien, sondern in den nächsten 3 Folgen werden wir einmal eine kleine Begriffserklärung starten von Begriffen, die in Sarahs Arbeitsumfeld, aber auch bei vielen Laien immer wieder mal so durch den Raum geworfen wird und wo viele gar nicht genau wissen, was es damit auf sich hat, was das wirklich auch rechtlich bedeutet. Deswegen machen wir hier so ein kleines Mini-Sommerlexikon. Und heute starten wir mit dem Begriff Sorgerecht.
Sorgerecht.
Warum hast du dir diesen Begriff ausgesucht?
Ich finde, weil es eigentlich heißen sollte Sorgepflicht. Da sind wir schon mitten im Thema.
Oh, sofort eine politische Debatte angestoßen.
Ich bin kurz vorm Urlaub. Ich bin sowas von dabei. Also ich finde, Sorgerecht ist einer, da reden wir ja auch ganz oft im Podcast drüber, aber ich finde auch so in der Gesellschaft wird immer darüber, ja, ich habe doch das Sorgerecht und der hat aber das Sorgerecht und er kann ja nicht nur das machen und sie kann ja nicht nur das machen. Und dann dachte ich, ach, vielleicht gerade bei so strittigen Elternteilen oder getrennt lebenden Eltern oder auch zusammenlebenden, ja, bei denen meistens nicht so, aber bei anderen. Oder auch die, die vielleicht eine gemeinsame Elternschaft planen, sollte das vielleicht nochmal interessant sein zu hören. Was heißt das eigentlich?
Ja, was heißt das denn eigentlich jetzt im juristischen Sinne? Also das ist ja in Deutschland alles ganz genau geklärt.
Ganz genau.
Was kann man, was darf man, was nicht.
Das ist sehr schön gesagt.
Was sagt denn der Gesetzgeber dazu zum Sorgerecht?
Also, die Definition ist eigentlich schlicht und ergreifend, Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen. Und die juristische Grundlage…
Da sind ja beide Wörter schon drin.
Ja.
Pflicht und Recht, beides.
Ja, theoretisch. Theoretisch sollte es also nicht um Macht, sondern um Verantwortung gehen. Aber meiner Meinung nach verwechseln das vielleicht ein paar Individuen, Elternindividuen, weil es für sie häufig schon um Macht geht. Also ich höre häufig, das ist mein Kind und ich kann bestimmen und das Kind tut das, was ich sage und ich bin das Elternteil und nicht sie und bla. Dann denke ich so, naja, geht es jetzt hier um ein kleines Kind, wem man die Schippe wegnehmen will, oder geht es jetzt wirklich um ein erwachsenes, verantwortungsvolles Elternteil, was dessen auch bewusst ist. Also die juristische Grundlage ist einfach mal Paragraph 1626 BGB, so dass ihr es mal gehört habt. Total langweilig, aber da geht es halt um das Sorgerecht. Und theoretisch sollte auch die elterliche Sorge dem Kindeswohl dienen. Sollte es zumindest. Aber da wird es auch direkt wieder schwierig, weil wenn zwei Elternteile das Sorgerecht haben, und wir gehen gleich nochmal darauf ein, was das überhaupt bedeutet, dieses große Wort, das kann man nämlich schön aufdröseln, und die sich aber nicht einig sind und der eine A will und die andere B oder so, aber beides jetzt dem Kindeswohl nicht wirklich schadet, ja, was machen wir denn dann?
Tja, dann gibt es ein großes Rumgeschachere und das Kind wird hin und her geschoben und es gibt Beef, würde ich sagen.
Genau. Absolut, es gibt Beef, ganz viel. Und das wird dann irgendwann das Gericht klären, was eine total bescheuerte und leidliche Aufgabe ist, weil, ja, das Sorgerecht kriegt man auch nicht, obwohl man das denkt, nicht so einfach entzogen. Also ich kenne so viele, ich habe ja auch schon im Podcast in den Folgen so viele Stories erzählt, wo ich eigentlich mich frage, warum der Gesetzgeber dem Elternteil das Sorgerecht nicht entzieht, weil diese Person weder die Pflicht noch die Verantwortung, noch die Sorge trägt. Also die haben einfach keinen Kontakt zu ihrem Kind, wollen das Sorgerecht aber aus irgendwelchen unempfindlichen Gründen nicht abgeben. Und der andere Elternteil steht dann da, egal ob Männlein oder Weiblein, habe ich beide schon erlebt, und ist handlungsunfähig und braucht für jeden Kack die Unterschrift des Elternteils, was sich aber de facto nicht um das Kind kümmert und kriegt aber bei Gericht nicht das alleinige Sorgerecht, weil das Elternteil ja durch die Ausübung der elterlichen Sorge nicht das Kind gefährdet. Und nur darum geht's. Mhm. Dass das Elternteil, was sich täglich um das Kind kümmert, damit voll den Hickhack hat. Also wir hatten einmal, habe ich mir total gewünscht, da hat eine Mutter die Unterschrift zur Schulanmeldung immer und immer und immer wieder nicht geleistet. Aber die Schule hat das nicht angenommen.
Also das heißt, die Kinder haben beim Vater gelebt?
Genau, das Kind. Das war ein Kind und das hat beim Vater gelebt und es ging um die erste Klasse Schulanmeldung. Ja, Mutter war sorgeberechtigt, hat sich aber seitdem das Kind anderthalb ist oder so, verpieselt und nicht mehr gekümmert und hat aber noch das Sorgerecht. Ja, und dann hat der Vater immer wieder und immer wieder und habe ich gesagt, machen Sie es bitte alles schriftlich. Dann ist die verzogen, dann mussten wir wieder rausfinden, wo die ist, durch irgendwelche Bekannte und hast du nicht gesehen.
Oh nein.
Ja, und das Kind, das war Horror. Kind wusste nicht, auf welche Schule. Wir haben die Schule bequatscht, bitte. Der muss hier auf die Schule gehen, bitte, bitte, bitte. Es war eine Katastrophe und das Gericht hat dann, als es dann zu Gericht ging, hat die Mutter dann kurzfristig doch unterschrieben und dann habe ich nur darum gebetet, dass sie weiterhin ihrer Pflicht nicht nachkommt, weil dann hätte man was in der Hand. Ja, aber dann hatte sie ja kurzfristig unterschrieben und sie ist nicht bereit, das Sorgerecht aufzugeben. Da gehe ich an die Decke. Kann ich nicht nachvollziehen.
Total, ja.
Sie kann es ja auch einfach abgeben.
Ja, das ist so eine emotionale Sache irgendwie, die
es hat für mich, also,
bei den meisten Eltern einfach so drin ist.
Es ist für mich, also ich bin Mutter und ich kann es nicht nachvollziehen, entweder ganz oder gar nicht. Und dann auch noch, wenn, dann hab wenigstens die Eier und den Respekt dem Elternteils gegenüber und dem Kind es nicht noch schwerer zu machen und gib's ganz ab. Du hast ja dann trotzdem noch Besuchsrecht und so. Du könntest dein Kind trotzdem ja noch sehen, wenn du wollen würdest. Du würdest ihm halt einfach nur nicht mehr durch deine Nicht-Vorhandensein das Leben versauen, wenn ich das mal so ganz klar sagen kann.
Aber lass uns vielleicht mal, bevor du hier wieder in einen Rant gerätst und dich wieder nur aufregst die ganze Folge, lass uns vielleicht einmal aufbrechen, was es denn da für verschiedene Bestandteile gibt in dem Sorgerecht. Also was gibt es da alles?
Also es gibt einmal den großen Batzen der Personensorge. So, das geben Eltern auch teilweise ab, wenn sie die Kinder in Heimunterbringung oder so geben. Dann unterschreiben die etwas, dass die Menschen, die halt tagtäglich mit denen zusammen sind, dass die Personensorge ausüben dürfen. Damit geben sie nicht Teil des Sorgerechts ab, sondern sie geben eine Vollmacht, dass in der Zeit, wo das Kind da lebt, die BetreuerInnen da entscheiden können, welche Entscheidungen im Alltag des Kindes getroffen werden müssen. So, welche Arztbesuche und Impfungen braucht das Kind, Schule, Religion und Freizeitgestaltung, also Bildung und Erziehung und Beaufsichtigung, Schutz und Versorgung. Das ist häufig so, man kann ja nicht für jeden Pups dann zu Hause die Eltern fragen, darf das Kind heute, eine Stunde länger aufbleiben oder darf das Kind heute einen Ausflug in der Schule machen oder so. Das ist so, das dürfen dann die Einrichtungen entscheiden. Natürlich müssen die immer, und das sage ich dazu auch immer, die Eltern informieren. Ihr Kind macht den Ausflug oder das Kind ist dann und dann auf Klassenfahrt oder so. Oder wir hatten den und den Arztbesuch mit dem Kind, das und das ist dabei rumgekommen. Weil letztendlich haben die Eltern ja immer noch die Personensorge. Die sind immer noch die letzte Instanz. Die geben damit nichts ab. Da haben ganz viele Eltern trotzdem Angst. Und dann sage ich immer, nee, das geht nicht, weil die haben die Pflicht, absolute Pflicht, sie von allem zu informieren, weil sie sind die Personensorgeinhaberin oder Inhaber.
Und Religion, also bedeutet es dann quasi, wie man die Religion ausübt? Weil die können ja nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Einrichtung dann entscheiden kann, was das Kind für eine Religion dann hat.
Nein, das nicht. Aber zum Beispiel, wenn es katholische Einrichtungen sind, dass die dann sagen, wir gehen jetzt alle in den Gottesdienst oder so.
Ach so, okay.
Na, sowas halt. Oder ob das Kind sich verabreden darf. Ne, also das ist ja auch Aufenthalt. Das ist ja nicht nur, wo das Kind lebt, ja. Sondern ne, darf das Kind sich mit dem und dem Freund verabreden, Freundin verabreden, darf das da übernachten. Das sind so Sachen, die in der Personensorge drin sind. Und die haben auch die Menschen, bei denen das Kind lebt, wenn Eltern getrennt lebend sind. Das ist häufig auch ein großes Problem beim Wechselmodell zum Beispiel. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Wenn die Kinder eine Woche da sind und eine Woche da, dann wechselt die Personensorge je Woche. Und das verstehen viele Elternteile nicht. Ich habe aktuell Eltern, die leben das Wechselmodell, die sind aber überhaupt nicht zufrieden damit, wie der andere Part das Wechselmodell lebt. Und versuchen da immer wieder zu sagen, nee, ich möchte nicht, dass das Kind sich so viel verabredet. Nee, ich möchte nicht, dass du so viel mit dem Kind in Urlaub fährst. Nee, ich möchte nicht, dass das Kind so viel Tablet hat. Ich möchte nicht, dass das Kind so spät ins Bett geht. Und da bin ich jetzt auch dabei zu sagen, hören Sie mal, wenn das so ist, dann kann man kein Wechselmodell machen. Die sind sich nur am Streiten. Da muss das Gericht entscheiden. Weil wenn man gar nicht miteinander kongruent ist, was die verschiedenen Erziehungsstile sind, dann kann man das nicht machen. Und ich sage beiden Elternteilen noch immer, sie haben sich dafür entschieden. Also muss ganz klar sein, das ist die Personensorge, die sie gerade nicht innehaben, weil das Kind nicht bei ihnen ist.
Aber wäre es jetzt so, beispielsweise, wenn einer ein totaler Impfgegner ist und die andere Person ist für Impfungen und sie haben das Wechselmodell, dass man dann in der Woche, wo das Kind bei mir ist, kann ich dann Impfungen machen, durchführen lassen? Also kann ich dann das Kind impfen lassen und das andere Elternteil weiß das dann nicht, oder wie?
Ja, das ist eine spannende Frage. Nein. Nein, das geht nicht. Mhm. Das muss dann ausdiskutiert werden, aber es kann nicht einer schnell machen, weil das dürfen die nicht. Die meisten wollen dann auch ein Wisch haben, dass ob die alleine sorgeberechtigt sind oder nicht. Mhm. Weil die sich damit auch strafbar machen, wenn die das Kind impfen oder keine Ahnung was mit dem Kind machen, was nicht gesetzlich irgendwie verankert ist, wo das andere Elternteil dagegen ist.
Ah, okay. Aber du hast doch eben gesagt, dass beim Thema Gesundheit die Einrichtungen zum Beispiel entscheiden dürfen.
Genau, wenn das zum Beispiel also wann das ist.
Ah.
Also Arztbesuche sowieso, wenn das Kind krank ist und so, ne? Aber wenn es so Pflichtimpfungen sind, die gemacht werden müssen, so, dann dürfen die das begleiten.
Ah, okay. Das heißt, die dürfen nicht entscheiden, ja, das Kind wird geimpft, sondern die organisieren das quasi nur und sagen, ja, das Kind braucht jetzt die Pflichtimpfung Masern und wir kümmern uns jetzt darum, dass der Termin übernächste Woche Mittwoch ist. So.
Genau, genau.
Ah, okay.
Natürlich müssen die dann noch informiert werden. Wenn die Eltern dann sagen, nee, mein Kind kriegt keine Pflichtimpfung Masern, dürfen die als Einrichtung natürlich sagen, ja, aber dann kann das hier nicht wohnen.
Ah, ja, okay, das ist klar. Also, ja.
Dann haben die wieder das Hausrecht, so, ne? Oder die sagen, ja gut, aber ganz ehrlich, ich würde es machen, weil sonst kann das nicht in die Schule.
Mhm. Ja, klar, das ist klar. Nee, es ging mir nur darum, wer das quasi dann entscheiden darf. Also da sind immer noch dann...
Nee, die dürfen das...
Ja,
nee,
okay, alles klar, okay.
Als ausführende Instanz, das sind meistens nicht die Sachen, die irgendwie schwierig sind. Schwierig sind eher so Sachen wie Psychopharmaka.
Mm-hmm.
Also keine Einrichtung und kein eines Elternteil darf Psychopharmaka verpassen, wenn das andere Elternteil das nicht will. Da geht es um ADHS-Medikamente zum Beispiel. Das ist häufig so, dass ein Elternteil sagt, auf gar keinen Fall. Und das andere Elternteil sagt, bitte, 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 ich lebe mit diesem Kind. Mm. Ich brauche die Entlastung und das Kind leidet darunter unter den Symptomen. Auch wenn das Kind da lebt, das geht nicht ohne schriftliches Einverständnis. Häufig ist es dann so, dass ich dann mit dem anderen Elternteil nochmal zum Arzt fahre, zur Psychiaterin fahre, da nochmal Aufklärungsarbeit mache. Wenn die aber dabei bleiben, muss das vor Gericht.
Das war jetzt die Personensorge. Was gibt es noch?
Dann gibt es noch die Vermögenssorge, also Verwaltung des Eigentums und Vermögen des Kindes, Entscheidung über Taschengeld, Erbschaften, Verträgen, also wer darf es verwalten, wenn das Kind Geld erbt und so weiter. Ich hatte schon mal sowas wie, das Kind kriegt eigentlich sowas von Oma und Opa, so ein Fonds oder irgendwie sowas oder jeden Monat Geld drauf. Und die Mutter hat sich daran bedient, weil sie Drogen kaufen wollte.
Ah, okay.
Das ist moralisch natürlich verwerflich, aber sie hat die Vermögenssorge.
Und auch das ist wahrscheinlich bei geteiltem Sorgerecht dann, dass beide wieder zustimmen müssen, theoretisch.
Genau, also wenn ich zum Beispiel für meine Große, die ist ja jetzt vorpubertär, manchmal denke ich schon mittendrin, aber okay, ein anderes Thema. Da wird irgendwann in den nächsten Jahren interessant werden, Bankkonto zum Beispiel.
Mhm.
Das ist auch ein Punkt, auch wenn das extra ein Schülerbankkonto ist, was nicht in Dispo gehen darf, bla bla bla. Das kann ich nicht alleine entscheiden und das kann ich auch gar nicht alleine eröffnen. Und das habe ich zum Beispiel praktisch ganz häufig auch schon als Problem gesehen bei alleinerziehenden Elternteilen, die aber das Sorgerecht noch geteilt haben, wo es aber keinen Kontakt zum anderen Elternteil gibt. Die Jugendlichen kriegen kein Bankkonto.
Ach, scheiße, das echt.
Und Das ist total gaga, weil das ist, finde ich persönlich, ein wichtiger Tool, um Selbstständigkeit, um auch selber irgendwie mit Geld umgehen zu können und so. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich persönlich nicht nachvollziehen, warum Eltern das nicht machen ab einem gewissen Alter. Das wird bei uns auf jeden Fall gesetzt sein. Und das geht nicht. Ich habe teilweise 17-Jährige, die kein Bankkonto haben. Und ohne Bankkonto kannst du keinen Minijob machen. Ohne Bankkonto kannst du nicht irgendwie PayPalen oder keine Ahnung was. Und die ganzen digitalen Geldüberweisungswege gehen einfach nicht. Die kann sich nichts bestellen, die kann, keine Ahnung, gar nichts machen. Das ist richtig nervig und vor allen Dingen halt nicht jobben. So, und das ist schwierig. Also das sind so, ne, also mit Verwaltung des Eigentums und so, da merke ich im praktischen Alltag mit Familien wenig von. Aber das ist ein Punkt, da merke ich häufig, dass das Schwierigkeiten gibt. Was ich auch wieder nicht verstehen kann, aber egal.
Und dann gibt es noch das Vertretungsrecht.
Richtig, genau. Also das bedeutet, dass Eltern das Recht der Kinder gegenüber Behörden, Ärzten und Schulen und so weiter vertreten. Also Anmeldung der Schule oder beim Arzt oder keine Ahnung was. Damit meldet man ja nicht sich selbst an, sondern die Kinder. So, das heißt, ich melde mein Kind an der weiterführenden Schule an und nehme mein Recht in Gebrauch, dieses Kind zu vertreten.
Eigentlich selbsterklärend, aber kann ich mir auch vorstellen, dass es da viele Konflikte gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn die Eltern getrennt leben, ja. Oder auch nicht getrennt leben. Also das, es geht ja nicht immer nur um getrennt lebende Eltern. Es geht ja auch darum, das kann ja auch dein Partner, deine Partnerin sein, mit der du noch zusammenlebst, die dann sagt, nö, ich will nicht, dass das Kind XYZ macht. Gilt ja genauso wie bei getrennt Lebenden. Also.
Absolut, ja. Also auch einem Minijob oder so, ne? Wenn das Kind nicht 18 ist, dann müssen die Eltern das halt auch noch mit unterschreiben.
Jetzt kommen wir zu einem Punkt, zu einem Buzzword, was man auch immer wieder hört, was Elternteile vor große Herausforderungen stellen kann. Und zwar das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das ist noch einmal etwas anderes als dieses Aufenthaltsthema, was du ganz am Anfang meintest. Denn da geht es ja auch wirklich darum, wer den Fall verfolgt hat, wo die Millionenerbin ihre Kinder hat entführen lassen aus Dänemark. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, aber da geht es auch unter anderem um das Aufenthaltsbestimmungsrecht, Leute. Könnt ihr euch mal durchlesen, ist ein krasser Fall. Da geht es quasi darum, im Kern auch, wo darf das Kind leben? Also wo hält sich das Kind auf? Aber du hast ja in deinem Alltag auch schon sehr viele Themen mit diesem Aufenthaltsbestimmungsrecht gehabt. Ich erinnere mich an einen Fall, wo es auch um Ausland geht und Kindesentführung und alles. Also was ist das Problem bei dem Aufenthaltsbestimmungsrecht?
Ja, absolut. Also es geht so ein bisschen in die Personensorge, ne? Aufenthalt, wo das Kind lebt. Aber es ist nochmal ein separater großer Punkt, weil es nicht nur darum geht, wo das Kind momentan lebt. Also meine Kleine geht heute zu ihrer Quasi-Patentante eine Nacht. Das ist ja nicht da, wo ihr tatsächlicher Aufenthalt ist, sondern wir erlauben ihr eine Nacht da zu schlafen. Und da geht es jetzt wirklich darum, wo der tatsächliche meiste Aufenthalt des Kindes ist. Und das ist einer der häufigsten Teilentzüge in der Praxis. Also ihr müsst euch das Sorgerecht als so großen Kuchen vorstellen. Und da kann man viele kleine Stücke rausschneiden, die man auch entziehen kann, wie zum Beispiel das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das heißt, die anderen Teile der Sorge wie Vermögenssorge, Vertretungsrecht, Gesundheitssorge, was auch immer, ja, das sind Teile, die ihr trotzdem noch behalten könnt, aber dann kommt dann euer Partner, eure Partnerin und sagt, alles klar, die anderen Sachen können wir gerne noch zusammen entscheiden, aber du hast ganz klar nicht mehr zu entscheiden, wo das Kind lebt. Das sind meistens so Sachen wie, zwei Elternteile wollen unbedingt nach der Trennung, dass das Kind oder die Kinder bei denen lebt. Und wenn die sich da nicht einigen können, dann geht's vor Gericht und dann beantragen die den Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts für den jeweils anderen. Normalerweise ist es so, dass das bei einer Kindeswohlgefährdung durch instabile Wohnverhältnisse und unkontrollierte Ortwechsel oder Kontakt zu gefährdenden Personen entzogen wird. Das Jugendamt versucht auch manchmal, das Aufenthaltsbestimmungsrecht zu entziehen bei Eltern, wenn Elternteile solche Dinge vorhaben oder getan haben, die ich gerade erwähnt habe, also eine Kindeswohlgefährdung in der Aufenthaltsbestimmung sind. dann versuchen die das zu entziehen. Und wenn die Eltern nicht bereit sind, wenn alle klar haben, das Kind kann eigentlich aus den und den und den Gründen nicht zu Hause leben, die Eltern wollen der Unterbringung aber nicht zustimmen, dann beantragen die den Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts. Das heißt, die Eltern haben für alles andere noch die Sorge und die Pflicht, aber da können die einfach nicht mehr bestimmen, das Kind kommt jetzt wieder nach Hause.
Ja, und das führt zu Problemen, wenn beide das Aufenthaltsbestimmungsrecht haben und einer dann auf einmal entscheidet, ja, ich entscheide jetzt, dass das Kind mit mir sonst wohin fährt und dann vielleicht nicht mehr zurückkommt. Oder wenn jemandem das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen wurde und das andere Elternteil dann sagt, okay, dann tschüss, salam alaikum. Und man dann auch nicht weiß, wo das Kind ist. Also was gibt es da alles für Fälle, die du schon erlebt hast?
Ja, also häufig ist es in der Praxis der Fall, dass das Elternteil noch das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat, aber sie eigentlich dem Kind nicht nähern dürfte. Ich erinnere mich da an einen Vater, der psychotische Schübe hatte und schizophrene Anteile. Und wenn der einen Schub hatte, dann war der einfach gefährdend. Der konnte keine Gefahren einschätzen, der war wirr im Kopf und der hatte aber noch das Sorgerecht, vor allen Dingen auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das heißt, der durfte sein Kind von dem Kindergarten abholen. Und dann hat er das einmal abgeholt, ohne dass die Mutter das wusste und war 2-3 Stunden mit dem Kind weg. Und dann hat die Polizei gerufen, ich gesagt, abholen Sie die Polizei. Ja, der Polizist war sehr hilfreich, nicht. Und hat dann nur gesagt, ja gut, aber hat er denn das Aufenthaltsbestimmungsrecht? Ja. Ist er der Vater? Ja. Dann können wir leider nichts machen, er macht ja nichts Illegales. Mhm. So, es ist ja erst ein paar Stunden und die Mutter und ich, wir sind amok gelaufen.
Ja, klar. Und bedeutet das im Umkehrschluss, dass es schwer ist, einem Elternteil das Aufenthaltsbestimmungsrecht zu entziehen? Weil eigentlich müsste es ja bei so einer psychischen Erkrankung in meinem Denken klar auf der Hand liegen.
Nee, überhaupt nicht. Also es liegt nicht auf der Hand, sondern es ist sehr schwer, das wollte ich damit sagen. Ja, viele denken, dass das super einfach ist, das ist es nicht. Also in Deutschland wird meiner Meinung nach häufig Elternrecht vor Kindeswohl gelebt. Wie oft ich kopfschüttelnd in diesen Gerichtssälen sitze und mich frage, what the beep, stimmt denn hier mit den Leuten nicht? Eltern, die ihre Kinder misshandelt haben und die trotzdem ein Recht auf Besuch kriegen, obwohl die Kinder das nicht wollen. Eltern, die dem Kind offensichtlich nicht gut tun und trotzdem immer wieder Kontaktarmbandlungen stattfinden müssen. Elternteile, die nicht für das Kindeswohl entscheiden, trotzdem keinen Entzug der elterlichen Sorge bekommen. Regelmäßig erlebe ich sowas. Es muss vom Staat bewiesen werden oder vom anderen Elternteil, dass das das letzte einzige Medium ist, was hilft. Und es gibt auch so Vollmachten, die kann man sich unterschreiben lassen. Das machen die Gerichte eigentlich gerne und das empfehle ich auch als ersten Schritt den Elternteilen. Die lassen sich dann unterschreiben von dem anderen Elternteil, was nicht so viel mit dem Kind dann zu tun hat, dass die halt viele Sachen entscheiden können. So, die meisten akzeptieren diese Vollmacht auch.
Das heißt, da braucht man kein Gericht, kein Beschluss vom Gericht, dass etwas entzogen wird, sondern die andere Person gibt einfach in der Vollmacht so ein bisschen ihre Rechte auf und es ist ein unkomplizierterer Weg, das ein bisschen zu umschiffen sozusagen.
Genau, aber die Vollmacht kann immer wieder zurückgezogen werden. Das ist, that's the point einfach. Ne? Also wenn das andere Elternteil dann auf einmal sagt, nö, mache ich nicht mehr, habe ich auch schon erlebt. Jemand, der die Personensorge quasi komplett abgegeben hat und mit damit die Mutter Arztbesuche und Co. alles alleine machen kann, weil die Kinder einfach sehr viele Arztbesuche brauchten, hat dann irgendwann alleine, um die Mutter zu ärgern, gesagt, nö, jetzt nicht mehr. Und habe ich gesagt, geil, jetzt haben wir nämlich einen richtig guten Move, sie war total am Boden. Ich so, nö, jetzt gehen wir dem richtig auf den Sack. Jetzt muss der immer mit. Da hat er keinen Bock drauf. Der dachte, ja, jetzt ne, musste ich mich immer wieder fragen, weil er gedacht hat, er kriegt nicht genügend Infos, was meiner Meinung nach nicht gestimmt hat. Das war wieder ein Ding zwischen den beiden, nicht auf Elternebene, sondern ehemalige Verletzung auf der Paarebene. Und da habe ich gesagt, so, und jetzt erst recht. Und dann habe ich den immer wieder Und dann war der meinte, wie viele Arztbesuche haben die denn? Ja, sie wollten das doch so. Dann nehmen sie ihre Pflicht. Sie sind der Vater, sie wollen doch immer mitkommen. Ja, dann los, auf. Ja, hatte der Dude irgendwann keinen Bock mehr und dann hatte die Vollmacht wieder unterschrieben. Ja.
Aber allein das, das ist ja auch das, was du am Anfang meintest, dass das halt als Tool genutzt wird, um Sachen, um genau. Macht auszuüben auf der ehemaligen Paarebene, weil da ein Rosenkrieg ist oder weil da sonst was irgendwas ist. Und das wird dann wird das Sorgerecht ausgenutzt, um dem anderen Partner auf den Sack zu gehen, um irgendwie sich wichtig zu machen oder sonst was, was eigentlich nicht dem Kindeswohl entspricht.
Ja, das ist so.
Du hast ja gerade eben schon gesagt, dass das Sorgerecht wie so ein großer Kuchen ist, aus dem man verschiedene Stückchen rausschneiden kann. Die Gesundheitssorge ist ja auch eins dieser Stückchen und das führt, kann ich mir vorstellen, auch zu vielen Konflikten, gerade wenn es halt um Impfungen geht oder wie du gerade gesagt hast, Arztbesuche, ne? Konflikte, welcher Arzt, warum und so weiter. Wann kann einem Elternteil denn diese Gesundheitssorge entzogen werden?
Ein Entzug ist möglich, wenn Eltern medizinische Behandlungen verweigern oder das Kind gefährden damit. Also eine Nichtbehandlung bei ernster Erkrankung. Ich hatte mal eine Mutter, die sehr naturmedizinisch irgendwie angehaucht, ne, angehaucht ist schon zu wenig, infiltriert war.
Indoktriniert war.
Und damit rede ich nicht von wie unsere Mutter, die einfach gerne Globulis und erstmal alles mit pflanzlich und so, ne, sondern die hat alles Schulmedizinische komplett abgelehnt. Und das Kind war noch ein Kleinkind und hat hohes Fieber bekommen und dass man das zuerst alles versucht zu behandeln mit alternativen Sachen, bin ich voll d'accord mit. Also direkt Antibiotika reinpfeifen, bin ich auch kein Freund von, so, ne. Und dann sind wir zum Arzt und die Ärztin hat dann gesagt, boah, ich würde jetzt schon, also das ist jetzt schon mir zu lange und ich würde jetzt schon gerne Antibiotika verordnen, weil sonst könnte das wirklich schwierig für das Kind werden. Und da hat die Mutter sich geweigert. Und nichts und niemand hat sie davon überzeugen können, dass das Kind jetzt Antibiotika braucht. Ich muss sagen, Leute, da habe ich richtig Panik gekriegt. Ich dachte, scheiße, jetzt stirbt mir hier ein Kind weg. Und dann habe ich auch gesagt, ich bin ja da auch immer transparent, wenn ich eine Meldung mache ans Jugendamt, dann sage ich den Elternteilen das auch immer vorher. Dann sage ich, wenn sie das jetzt nicht machen, es tut mir leid, dann muss ich eine Meldung machen. Dann muss ich eine kindeswohlgefährdende Meldung machen. In dem Wissen, dass ich mich dann noch selber aus dem Fall rausbuxieren werde. Weil dann ist natürlich...
Ja, weil die dann natürlich, die Beziehung ist danach natürlich kaputt.
Genau, so. Und das wusste ich und dann habe ich wirklich überlegt und wir haben auch im Team darüber gesprochen, aber ich konnte auch nicht mehr pennen, das war richtig krass. Ich hatte immer Angst, dass das Kind stirbt und dann ging das relativ schnell. Also dann war das ein Eilverfahren und dann wurde sie eingeladen ins Jugendamt und das ist ja nochmal eine andere Instanz und dann wurde in dem Jugendamt einfach auch nochmal ganz klar gesagt, wenn Sie das jetzt nicht machen, gehen wir vor Gericht und glauben Sie mir, damit haben Sie keine Chance, es sei denn, das Einzige, was Sie machen können, ist jetzt noch das Leben Ihres Kindes retten. Dann hat die dem das gegeben, weil sie wusste, das Kind wird sonst sofort in Obhut genommen. Trotzdem wurde dann in nächster Instanz ihr die Gesundheitsfürsorge entzogen, weil einfach klar war, dass es wird keine Einzelfallsache sein. Wenn ich jetzt nicht da gewesen wäre, dann hätte sie dem Kind das nicht gegeben. Und dann können auch ÄrztInnen Meldungen beim Jugendamt machen. Zum Beispiel, wenn wir Impfungen verpassen, dann kommt ja auch eine Meldung ans Jugendamt.
Aber wenn du jetzt sagst, die Gesundheitssorge wurde ihr entzogen, wer bekommt sie denn dann?
Gute Frage. Ein Vormund zum Beispiel. Also es werden dann entweder, wenn es da war es jetzt zum Beispiel kein Vater da, so, das heißt, der Staat stellt eine Person, einen Vormund, der dann nur die Gesundheitsfürsorge für dieses Kind hat.
Aber das ist doch auch irre, oder? Also ich meine auch fürs Kind. Das ist dann irgendjemand, den das Kind gar nicht kennt, keinen Bezug, gar nichts. Und diese Person entscheidet dann über irgendwelche lebenswichtigen Operationen oder nicht oder irgendwelche Sachen. Geht denn diese Person auch mit zu allen Arztterminen und so?
Ja, klar. Also sollte es, aber wenn es jetzt so ein, zum Beispiel haben ja auch viele Kinder, die in Einrichtungen leben, Vormünder. Ja. Und da machen die zum Beispiel nicht jeden Pups Arzttermin mit. Die müssen das dann unterschreiben, aber dann glauben die und vertrauen dann ja schon den
der Einrichtung.
ErzieherInnen und SozialpädagogInnen, dass die das dann richtig machen, die informieren und dann kann daraus eine Entscheidung getroffen werden. Aber es gibt auch Kinder, der Junge zum Beispiel, hat ja dann trotzdem bei seiner Mutter leben dürfen. Alles andere war ja gut. Das heißt, die hat ja nur diese Teilsorge quasi verloren und alle anderen Sachen ja behalten und der Junge kann ja trotzdem bei ihr leben. Das ist halt trotzdem so. Und dann kann es aber auch sein, wenn die Mutter sich dann bewährt und man merkt, sie kann damit auch gut umgehen und so weiter, dann kann die das auch wieder zurückbekommen.
Das ist eigentlich, also das ist quasi nur eine Maßnahme.
Das ist nicht einmal weg für immer weg.
Wie sieht es denn bei Schul- und Erziehungsentscheidungen aus? Also wann kann da das Recht entzogen werden?
Also ehrlich gesagt, das habe ich noch nie erlebt. Das habe ich in der Praxis noch nie erlebt. Also da ist es eigentlich theoretisch nur so, dass es ein Entzug möglich machen würde, wenn Eltern die schulische Förderung verweigern oder behindern. Zum Beispiel durch Nichtanmelden an Schulen oder Schulverweigerung oder so. Aber das ist wirklich sehr, sehr theoretisch, weil wenn du ein Kind nicht in der Schule anmeldest, dann kommt irgendwann das Jugendamt zu dir nach Hause oder wird dich dann ins Jugendamt zitieren und dann werden die sagen, meld das an, weil sonst gibt es Bestrafen und dann machen das die Eltern eigentlich. Manche Eltern checken es nicht, schaffen es nicht, haben es verbaselt, verpeilt, so. Aber das ist wirklich, und bei Schulverweigerung, das ist so der größte Lutschi-Futschi. Da würde ich mir wünschen, dass es da mal ein bisschen härtere Konsequenzen gibt. Ja, wirklich. Wie viele Kinder ich kenne, die einfach nicht zur Schule gehen, es gibt null Konsequenzen. Das Einzige, was die Schule machen, ist Druck auf die Eltern. Ich bin dann oft mit bei den Gesprächen und sage, wie stellen Sie sich das denn vor? Hier, Fritzchen, 120 Kilo, soll die Mutter den über die Schulter schmeißen und sagen, Fritzchen, jetzt gehst du in die Schule oder was? Also, ja, ab einem gewissen Alter hat man einfach keinen Einfluss darauf und da wünsche ich mir vom Staat und von der Schule mehr Konsequenzen. Also sollen sie alle Strafarbeiten kriegen oder Wochenende in den Knast gehen oder so, wenn sie nicht in die Schule gehen. Da wäre ich viel schneller dabei.
Wochenende in den Knast, zack, tschüss, ab in die JVA.
Naja, wir reden jetzt über einen langen Zeitraum, ne? Also wenn Fritzchen einfach keinen Bock hat, zur Schule zu gehen.
Ich finde das einfach so geil, weil du in der Praxis bist und deswegen manchmal so geile Maximalforderungen hast, weißt du, die man nur haben kann, wenn man wirklich so an der Front arbeitet. Weißt du, ich stell mir das so vor, Fritzchen, der Arme, hat verpennt, die erste Stunde verpennt, sofort SWAT-Team, baff, ab in den Knast, zack. Nein, ich verstehe schon, was du meinst, aber es ist einfach so geil, wenn du sagst, ja, dann soll ich halt mal in den Knast gehen. Tschüss.
Ja, ich habe auch schon mal ich saß mal bei einem Mädel, das war nicht mein Fall, sondern einer meiner MitarbeiterInnen hatte den Fall, aber ich bin ja als Chefin bin ich dann dabei und das Mädel war echt, boah, also keine Ahnung. Eine Arroganz von Gott gegeben, geht nicht in die Schule, kriegt nichts auf die Kette, die Mutter völlig verzweifelt und über 14, und das wissen Leute nicht, ich will es hier nochmal ganz klar sagen, Leute, über 14 gibt es, die Gelder, die als Strafe gelten, können auf die Jugendlichen übertragen werden. Die Eltern sagen dann immer, ja, dann muss ich das zahlen. Nee, ab 14 nicht. Ab 14 können die Scheiße, die Schüler zahlen. Das können die natürlich nicht, dann müssen die Sozialstunden machen. Und wenn die keine Sozialstunden machen, das dauert natürlich, dann kommen die in den Knast. Und scheiße, ich verstehe nicht, warum man das nicht schon viel früher macht. Das habe ich dem Mäuschen dann mal gesagt. Die fand mich dann natürlich richtig scheiße und hat ihre Mutter später dreimal gefragt, ob das richtig ist. Ich so, frag mal ChatGPT, der weiß doch alles. Frag mal. Oder frag mal einen TikToker. Dann bin ich gnadenlos, ey. Kleinen Rotzgörn. Gehen nicht in die Schule und wollen aber trotzdem Louis Vui von Make in Türkei haben, ey. Läuft da mit so einem kleinen Louis-Täschchen rum und steigt in die Schule, da bin ich schon wieder auf 180, Leute.
Ja, wenn es Made in Türkei ist, dann ist es ja nicht so teuer, Gott sei Dank.
Naja, du siehst es doch. Ey, wenn ich so eine 12-Jährige sehe mit so einer riesen Louis Vuitton und ich sage, ist die echt?
Ja, klar. Ist klar. Oh, okay, ja gut.
Okay,
also wann gibt es denn diese Maximalentziehung, sage ich jetzt mal, wann wird die gesamte elterliche Sorge entzogen. Wir haben ja jetzt nur über Teilbereiche gesprochen. Wann wird denn der komplette Kuchen vom Tisch abgeräumt?
Sehr schöne Metapher. Nur bei schwerwiegender und andauernder Kindeswohlgefährdung und auch wenn Teilmaßnahmen nicht ausreichen. Das ist so das maximal Schlimmste, was es gibt, was man verhängen kann über Eltern. Und das wird sehr selten gemacht. Und das kommt auch tatsächlich, wie immer, wenn Menschen damit zu tun haben, sehr auf die RichterInnen an und auf die SozialarbeiterInnen beim Jugendamt an. Also Beispiele wie Gewalt, Missbrauch, massive Vernachlässigung, Suchtproblematiken ohne Kooperationsbereitschaft. Und das ist mir ganz wichtig zu betonen. Auch wenn man psychisch krank ist oder eine Suchtproblematik hat, kriegt man das Sorgerecht nicht automatisch weggenommen, wenn man kooperativ ist, wenn man Hilfe annimmt, wenn man transparent ist. Auf gar keinen Fall. Und dann wird halt, wenn das weg ist, die Bestellung des Vormundes geben. Und das ist wirklich sehr selten, wie gesagt. Häufig gibt es da so Teilsachen, die abgenommen werden. Häufiger, nicht häufig, sondern häufiger, wenn überhaupt häufiger. Aber was ich auch leider immer wieder erlebe, ist, alle sind sich einig, es braucht ein Erziehungsgutachten, das geht so nicht. Und die RichterInnen, die total fachfremd sind, muss man ja einfach sagen, sagen dann, nee, wir folgen nicht der Empfehlung des Jugendamtes oder der sozialpädagogischen Familienhilfe. Wir setzen noch eine andere Hilfe ein und noch eine andere Hilfe ein. Und wir alle wissen ja, geil. Das wird jetzt wieder ein paar Monate und dann werden wieder Steuergelder dafür draufgehen und wieder. Und das Kind leidet darunter einfach nur. Das Schlimmste ist natürlich, wenn das Kind nicht weg will und die Eltern einfach nicht in der Lage sind und die aber auch nicht kooperativ sind. Das ist der Horror für jeden Jugendamtsmitarbeiterin und für jeden Helfer, weil dann wird es nur fies und dreckig und furchtbar.
Das bedeutet also, man kann das Sorgerecht verlieren, aber nur im absoluten Ernstfall. Und häufiger ist es so, dass da einem Teilbereiche abgesprochen werden, die dann das andere Elternteil übernimmt oder ein Vormund.
Ja, es gilt der Grundsatz, so viel elterliche Sorge wie möglich erhalten, so viel wie nötig entziehen. Und das ist halt in der Praxis halt oft schwierig, ne? Und was ganz klar ist, auch das Jugendamt kann das Sorgerecht nicht entziehen. Es kann nur eine richterliche Instanz. Es kann nur ein Gericht. Nur das kann entscheiden, wo das Kind lebt. Nur das kann elterliche Sorge aufteilen und die Kuchenstücke quasi aufschneiden. Mhm. Ne? Und in vielen Fällen wird dann halt mit zusätzlichen milderen Mitteln gearbeitet, wie Hilfe zur Erziehung, Moor. Oder Elternberatung wird durch mich installiert oder empfohlen oder auch das, die Umgangsregelungen werden ganz detailliert vor Gericht aufgeschrieben, damit es da ja keine Problematiken mit den Eltern mehr gibt. Schwierig.
Vielleicht einmal ganz schnell runtergebrochen, weil ich glaube, auch das wissen nicht unbedingt alle. Wer hat das Sorgerecht und wie bekommt man das Sorgerecht? Also wir haben jetzt immer von Fällen gesprochen, wo A und B Sorgerecht haben oder nur B oder nur C oder so. Wie bekommt man denn das Sorgerecht?
Einmal, wenn man verheiratet ist als Eltern, hat man automatisch die gemeinsame Sorge ab Geburt. Fun Fact, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Ich bin jetzt mit meinem Mann verheiratet und habe mit einem anderen Mann zeuge ich ein Kind.
Dann hat der nicht Vater das Sorgerecht für das Kind. Nein.
Ja, und natürlich.
Nein, good old Christian Germany schlägt zu. Nein, ja. Das ist nicht dein Ernst.
Ja. Oh. Doch. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel von meinem Mann schon getrennt, aber noch verheiratet bin, hat er automatisch das Sorgerecht. Er muss es erst abgeben, damit der andere Vater es quasi, damit ich sie rübergeben könnte. Doch, habe ich auch schon erlebt. Ich war auch so, what? Nein, aber es ist allen klar, dass das nicht sein Kind ist. Ja, aber er will es nicht, weil er total freckig ist und er will nicht, dass der andere, so, das ist dann wieder gemacht.
Nein, das ist nicht dein Ernst.
Doch, alle wissen, dass genetisch das nicht so ist.
Das ist ja, also wirklich, das sind die christlichen Normen und Werte hier. Das ist unsere deutsche Leitkultur.
Und er hat keine Rechte über sein eigenes Kind, ne?
Okay, ja. Gut. Wie ist es denn?
Fun Fact. Geil, ne? Ich wusste, dass dir das gefällt.
Wie ist es denn, wenn man nicht verheiratet ist?
Dann hat automatisch erstmal die Mutter das alleinige Sorgerecht und dann kann ich als Mutter aber auch entscheiden, hallo Dude, du darfst das Sorgerecht mit mir teilen. Und da bin ich auch immer so, wenn Eltern, die gerade erst zusammen sind und so das machen, dann sage ich auch immer, na, vorsichtig, der kann ja immer noch das Sorgerecht haben. Und auch, er hat ja auch immer, auch wenn er nicht das Sorgerecht hat, immer das Besuchsrecht. Aber sich den Scheiß anzutun mit diesen ganzen Unterschriften für eine naive Verliebtheit, ich weiß es nicht, da bin ich vielleicht zu realistisch für. Habe ich bisher noch niemanden empfohlen, haben sie trotzdem alle gemacht. Ja, manchmal ging es gut, meistens nicht.
Oh Mann. Ja,
sorry, so.
Okay.
Also, dann gibt es halt so eine, das, und dann kann man das gemeinsame Sorgerecht quasi durch so eine Sorgerechtserklärung beim Jugendamt oder einem Notar erwirken. So. Ne? Oder halt durch eine Entscheidung des Familiengerichts auf Antrag eines Elternteils. Also, wenn der Vater jetzt sauer ist und sagt, die gibt mir das nicht, dann kann wieder das Gericht entscheiden. Du musst ihm das aber geben, weil er ein netter, toller, fürsorglicher, teilhabender Vater ist.
Und wenn die Eltern dann heiraten, dann ist auch klar, weil sie dann verheiratet sind, hat dann das andere Elternteil automatisch das Sorgerecht.
Ja, wenn kein anderer Vater vorher Anspruch hatte, ne?
Ja, genau. Aber ne, wenn man halt quasi nicht verheiratet ist, ein Kind bekommt und dann danach heiratet, dann ist klar, jo, das sind jetzt die Sorgepflichtseltern.
Ja, wenn die genetisch, als wenn er vorher als Vater eingetragen ist. Wenn das die Mutter jetzt schon ein Kind hat aus erster Ehe, wo es aber keinen eingetragenen Vater gibt, kannst du nicht automatisch das Kind adoptieren durch die Hochzeit.
Ah.
Das geht nicht.
Okay.
Das alleinige Sorgerecht hat man, wenn kein gemeinsamer Antrag gestellt wird, wenn das Familiengericht es bei Streitigkeiten so entscheidet oder wenn ein Elternteil stirbt oder dauerhaft nicht verfügbar ist. Da auch wieder theoretisch. Sterben ist eigentlich sehr klar.
Ja. Was heißt dauerhaft nicht verfügbar?
Genau.
So, ja.
Da muss es halt wieder jemand entziehen.
Ja, Leute, das war jetzt ein ganz kleiner Einblick in das große Thema Sorgerecht. Man könnte jetzt natürlich noch eine viel, viel längere Folge dazu machen. Wir haben in unserer Jugendamtsfolge auch über das Sorgerecht gesprochen. Da könnt ihr ja nochmal reinhören und da haben wir auch nochmal darüber gesprochen, was für Rechte und Pflichten und für Verantwortungen und Aufgaben hat das Jugendamt. Was darf das Jugendamt eigentlich? Da haben wir auch drüber gesprochen, was es noch tiefergehend mit Einrichtungen auf sich hat, was die für eine Aufgabe haben und was die für Rechte haben und was die machen dürfen und was nicht. Also die Folge könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal reinziehen, wenn euch dieses ganze Thema mehr interessiert. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr euren Sommer ein bisschen genießt und die Folge jetzt hier so als kleinen Wissensbyte mitnehmen konntet, um vielleicht so ein paar Begrifflichkeiten ein bisschen aufklären zu können. Wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, denn nächste Woche geht es um das Thema Kindeswohl. Das haben wir dieses Mal auch schon ein bisschen angerissen. Also bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.